Wir kommen jetzt an das Ende der Geschichte Abrahams, 1. Mose 25, von Vers 7 bis Vers 11. Wir haben leider nur das Leben Abrahams in Auszügen hier betrachtet. Aber da ist schon genug unsichtbar geworden, wie wir in die Fußstapfen Abrahams nun treten können und seinen Weg gehen. Uns zum Vorbild ist das geschrieben. Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hat. 175 Jahre. Manche denken sicher wehmütig daran und denken, ah ja, das wäre ja schön, wenn ich so lange leben könnte. Aber die, die vielleicht 80 und darüber sind, sagen, es ist auch nicht bloß Honigschlecken dann, wenn man diese hohen Altersjahre erreicht. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war, und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaac und Ismael in der Höhle von Machpelah auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Zohars, des Hethiters, die da liegt östlich von Mamre, auf dem Feld, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaac, seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Herr, gib du uns Ewigkeitshoffnung. Amen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe. Vielleicht habe ich das Ihnen schon hier und da erzählt, dass ich in den letzten Monaten an einem Büchlein gearbeitet habe. Ich habe nur Worte von anderen zusammengestellt. Das wird irgendwann später vielleicht einmal erscheinen. Worte von Menschen im Angesicht des Todes. Ganz erstaunlich, was dort Menschen sagen konnten. Wenige Wochen vor dem Sterben bei schwerer Krankheit. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, einst von dem berühmten Widerstandskämpfer Helmut James Graf von Moltke, aber da gab es noch viel mehr, Alexi von Rönne, Bernd von Häften, wie die Abschiedsbriefe geschrieben haben, wenige Stunden vor dem Sterben, von solch einer leuchtenden Ewigkeitshoffnung, dass man nur staunen kann. Oder ich habe Ihnen doch auch schon erzählt von diesen Briefen gefallener Soldaten in Stalingrad, im Kugelhagel, 50 Gramm Brot noch im Tag, furchtbare Kälte, die Gliedmaßen erfroren. Und schreibt so ein junger 20-Jähriger, der dann gefallen ist: Ich sage das immer laut vor mich hin, es kann dir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was dir nützlich ist. Und mein ganzes Leben soll ausklingen in einem großen Lobgesang. Gloria sei dir gesungen mit Menschen und mit Engelzungen. Oder da waren Missionare, Märtyrer, damals als in China der große Boxeraufstand tobte, eine Missionarin, Missionarsmutter, mit ihrem kleinen Baby, Lizzie Edwater, die dann schreibt ihren Angehörigen: Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich habe nur eine Bitte, hängt euer Herz nicht an die vergänglichen Güter dieser Welt. Es ist mir nur schwer, dass ich nur so kurz für meinen Herrn wirken konnte. Da wird auf einmal deutlich die große Macht unseres Herrn Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, das können ja Menschen nicht tun. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wie kommt das jetzt nur bei uns, dass wir Leute sind, die immer so sehr am Kleinen hängen bleiben, am Alltäglichen? Das ist doch die Not bei uns, dass wir oft aus unseren Glaubenskrisen nicht herausfinden. Da geht es um Spannungen mit Menschen, da geht es um Geldsorgen, da geht es um alltägliche Nöte, um kleine Krankheitsnöte oft nur. Und wir werden gar nicht damit fertig. geschweige denn, dass wir die große Not unseres eigenen Sterbens unter die Füße kriegen. Ich habe den Eindruck, das ist ein Trick vom Teufel, dass er uns lähmt. Er kann die große Auferstehungsfreude, den Osterjubel, den kann er nicht mehr zum Schweigen bringen. Darum lähmt er die Gemeinde Jesu und bindet sie, so dass sie sich bloß noch um Nichtiges sorgen, um Alltägliches, um Vergängliches. Darum geht auch von uns keine Kraft mehr aus. Menschen, die mit uns zusammenkommen, die spüren gar nichts mehr von der großen Hoffnung, von der großen Zuversicht, von der Auferstehungsfreude. Mein erster Punkt, wir haben den Blick auf die Ewigkeit verloren. Mir ist das erst bewusst geworden, wir haben ja heute jetzt einfach diesen Abschnitt vom Sterben Abrahams. Und wie ich die Lieder rausgesucht habe, habe ich gedacht, jetzt müsste man eigentlich singen, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Aber ich muss sagen, ich hatte den Mut nicht. Ich hatte Angst vor ihnen. Ich habe gedacht, da werden ein paar sagen, ja, sagen wir, wir haben doch nicht Toten Sonntag. Warum können wir eigentlich nicht in den schönsten Stunden unseres Lebens auch Lieder anstimmen von der Ewigkeitsfreude? Das passt doch. Auch in unsere Fronfeste. Das gehört doch auch dahin, wo wir danken und loben, gerade deshalb, weil wir doch wissen, wir haben eine große Zukunft vor uns. Das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch. Aber wir Theologen sind ja am meisten natürlich davon geimpft. Man hat das uns schon im Studium mitgegeben und das hat uns alle geprägt. Wir wollen die Menschen nicht vertrösten auf den Jenseits. Da hat man ja so viel Panik gemacht, dass wir überhaupt nicht mehr von der Ewigkeit reden. Bitte nicht vertrösten auf das Jenseits. Wie ich ein junger Schüler war, habe ich das Buch von George Orwell gelesen, Farm der Tiere. Da wird in dieser Fabel anhand der Tiere erzählt, wie die da Revolution machen. Die Welt wird verändert, die Ungerechtigkeit wird beseitigt, die Tiere, die da ausgebeutet werden von so einem Farmer, der die Tiere immer rumhunzt und uns beschließen die Tiere, wir jagen den Farmer davon und wir nehmen selbst unsere eigenen Geschicke in die Hand. Und Orwell erzählt diese Fabel sehr schön, aber da kommt ein schwarzer Rabe vor. Der hat schwarz, weil ja die Pfaffen einen Talar tragen. Und der Orwell, der sagt, das sind die, was macht der Rabe? Der hindert die Revolution, der hindert die Veränderung der Welt, den Neubau der Gesellschaft, indem er nämlich immer ein Märchen vom Kandiszuckerberg erzählt und die armen Tiere davon abhalten will, jetzt ihre Geschicke selber in die Hand zu nehmen, bis endlich die schlauen Tiere den Raben davonjagen. Und seitdem haben wir Angst, von der Ewigkeit zu reden. Das war ja in der marxistischen, kommunistischen Tradition immer gang und gäbe. Ludwig Feuerbach, der große Philosoph, hat ja sich als Ziel gesetzt, ich möchte die Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits machen. Beschäftigt doch euch mehr mit dieser Welt. Und was Ludwig Feuerbach wollte, hat ja Erfolg getragen. In Predigten beschäftigen sich Theologen mit allen politischen und gesellschaftlichen und sonstigen Fragen dieser Welt, mit den Zeitereignissen. Studenten des Diesseits wollen wir machen. Aber nachdem nun der Marxismus und Kommunismus so einen Bankrott erlebt hat, mit seiner Diesseitsarbeit, ein Betrug an Menschen war, sollten wir uns überlegen, ob wir uns noch lange von dieser Seite irritieren lassen. Vor Jahren hat noch ein Reformkommunist wie der Roger Garaudy von sich reden gemacht, der gesagt hat, wir verspotten die Christen nicht wegen ihrer Ziele. Die Ziele sind ja ganz schöne Träume. Wir verwirklichen das in dieser Welt, wir machen das. Na, guckt mal an, was draus geworden ist. Was draus geworden ist. Dieser Wahn des Menschen, als ob wir Ewigkeitsluft hier schaffen könnten. Wir können gar nicht viel, wir können nicht einen Trauernden trösten, wenn Sie am Krankenbett sitzen. Sie können keinen Menschen aufrichten, wir sind so ohnmächtig. Wir können das Leid nicht lähmen, Vielleicht kommt das immer noch weiter, dass die Menschen voll großer Zuversicht sind, was alles kommt und was sie alles machen werden. Ich bin so froh, dass Gott mich hinausblicken lässt und sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das wird in einem Nu geschehen, wenn wir über diese eine Schwelle des Todes hinübergehen, dass wir schauen dürfen, was wir geglaubt haben. Abraham hat sich nie geniert, dass er ein ewigkeitssüchtiger Mensch war. Ein ewigkeitssüchtiger Mensch. Und ich wollte, dass man das bei uns auch spürt, dass wir dauernd davon reden und sagen, ach, ist ja nur noch ein Augenblick, dann kommt die neue Welt. Es lohnt ja nimmer. Die unter Ihnen, die umziehen, die wissen, wie das ist, wenn man umzieht und der Wasserhahn tropft und dann sagt man, holt man jetzt noch den Flaschner, dann sagt die Frau, ach, lohnt doch nimmer. Oder wenn da Flecken im Teppichboden drin sind, lohnt doch nicht. Wir ziehen ja eh bald um. Da gibt's auch Dinge, die uns nicht mehr so beschäftigen dürfen. Wir sind schon im Umzug und wir wollen unsere Kraft und unser Geld sparen auf das Neue hin, was dann kommt. Und da freuen wir uns in großer Sehnsucht. Abraham wartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er hat das offen ausgesprochen. Er bekannte, dass wir Fremdlinge auf Erden sind. Er begehrte eines Besseren. Es gibt ja jetzt wieder einen Rausch in dieser Welt. Ist ja gewaltig, dass plötzlich die großen Konfrontationen unserer Welt versinken. Es könnte sogar sein, dass die große Konstellation der Machtzusammenballung am Golf, die uns so erschreckt, auch plötzlich über Nacht weg ist. Aber die Welt bleibt, was sie immer war. Unsere Väter und Mütter sagten, ein Jammertal. Und viele von ihnen, die müssen das auskosten. Und da ist gut, dass Gott uns Hoffnung und Zuversicht macht. Was hat denn eigentlich Abraham für eine Ewigkeitshoffnung gehabt? Wir wissen es nicht. Das heißt hier nur, er ward versammelt zu seinen Vätern. Es bleibt im alten Bund merkwürdig dunkel. Aber da sind wir froh, dass uns Jesus das Geheimnis des Todes enträtselt hat. Und wenn wir einmal vor Jesus betrachten, was ist denn Sterben, dann kommt was ganz anderes raus, als was die Menschen heute sagen. Gemein ist ja heute die Behauptung, der Tod sei Erlösung. Stimmt nicht. Wenn Sie im Sterbebett sitzen, ist nichts Erlöstes drin. Schwer der Gang. Unerträglich schwer. Schauen Sie es bei Jesus an, wie er das durchkämpft in seinem eigenen Sterben. Warum ist denn das Sterben so schwer? Die Bibel sagt das, und das möchte man in unserer Zeit einfach nicht mehr wahrhaben, der Tod ist der Sünde Sold. Das ist das, was mein Leben wert ist. Da wird mein Leben gewogen. Dann wird nochmal offenbar, was war denn das alles? Und diese Bilanz meines Lebens, die kann ich nicht ertragen. Deshalb schreiben ungläubige Leute gerne auf die Todesanzeigen was Positives drauf und sagen, er hat immer gearbeitet oder er hat für seine Familie gelebt. Die wollen sagen, da war doch ein Inhalt drin. Aber der Tod löscht doch das auch aus. Das hat doch vor dem Tod keinen Bestand. Darum tröstet es uns auch nicht, auch unser Besitz nicht und das Geld, das wir zusammensammeln, Ehre und Macht kann uns nicht trösten. Das Einzige, was uns im Sterben trösten kann, ist Jesus, der uns durchträgt durch die Todesnot, in den Händen Jesu geborgen. Und es gibt diesen wunderbaren Trost, dass ich mich im Sterben in die Hände Jesu fallen lassen kann, wenn Sie einen anderen Trost wissen. Nehmen Sie ihn, ich weiß keinen. Sie dürfen alle Religionen der Welt durchgehen und sagen, wo gibt's einen Trost im Sterben? Ich kenne keinen. Einen Trost, der auch vor der schrecklichen Bilanz meiner Schuld und meiner Versäumnisse noch trösten kann. Das kann nur Jesus, der sagt, für dich bin ich gestorben. Und das wird mir heute zugesagt und zugesprochen. Jetzt wäre so wichtig, dass wir uns nicht an die nichtigen Dinge dieser Welt klammern. Dass es nicht immer die Hauptrolle spielt, sondern dass in jedem Tag unseres Lebens und in jeder dunklen Nacht, die wir vielleicht nicht schlafen können, schon die Ewigkeit hell hereinleuchtet. Mit dem gnädigen Angesicht Jesu, der uns lieb hat, der uns trägt und an den wir uns binden dürfen, ganz und völlig. Mein erster Punkt, wir haben den Blick auf die Ewigkeit verloren, aber das darf nicht sein. Wir müssen ewigkeitssüchtige Leute sein, voller großer Sehnsucht, Bereitschaft, wann der Herr uns holt. Es ist ja nur eine Stufe zwischen uns und dem Tod. Es ist nur wie ein Vorhang. Und dann dürfen wir hinübertreten in die Herrlichkeit. Für Menschen, die Jesus nicht annehmen, habe ich keinen Trost. Und das ist auch in meinem Dienst so schwer. Bei Begräbnissen und an Krankenbetten, wenn man mit Menschen zu tun hat, die ganz bewusst die ausgestreckte Hand Jesu ausschlagen. Das zweite, Leben muss sich lohnen. Leben muss sich lohnen. Da sehen Sie ja an Abraham, dass er deshalb nicht untüchtig war. Im Gegenteil, er hat ja lange gelebt, 175 Jahre. Also das ist ein ganz dummes Missverständnis, ein albernes Missverständnis, als ob die Vorfreude auf die Ewigkeit uns untätig machen würde. Genau das Gegenteil ist richtig. Leute, die sehr ewigkeitsbezogen leben, können sich erst recht in dieser Welt einbringen. Sie müssen nicht geizen mit ihrem Leben. Sie brauchen es nicht beschützen und in Zellophanpapier einpacken. Sie sagen, ich darf meine Haut zum Markte tragen, ich darf was tun für meinen Herrn. Er starb alt und lebenssatt. Das Wort lebenssatt, das verstehen wir immer so, als ob es ihm zum Hals raushängt. Aber wenn Sie gut gefespert haben, dann ist das nicht so, dass Sie Überdruss empfinden, sondern sagen, ich bin satt, war gut, hat schön geschmeckt. Und dass das völlig klar ist, auch dieses irdische Leben hat für uns seine Bedeutung. Wir freuen uns daran, dass uns Gott dieses Leben geschenkt hat und dass er uns gebraucht hat für unsere Aufgaben, wo wir hier wirken können. Es ist sicher für viele unserer Zeitgenossen heute schwierig, überhaupt diesem Leben noch einen Sinn abzugewinnen. Wir leben in einer Zeit, wo der Tod verdrängt wird. Über den Tod darf man nicht einmal mehr reden. Vielleicht für manche schon ungewohnt, wenn man das so plötzlich an einem Herbstsonntag, ohne dass November ist, man plötzlich das Todesthema so in die Mitte rückt. Warum eigentlich nicht? Wir Menschen haben es verdrängt, so hemmungslos wie wir über geschlechtliche Dinge heute plaudern und alle Geheimnisse ans Licht ziehen, so sehr verschweigen wir das auch vor unseren Kindern. Und das ist nicht gut. Denn in diesem Leerraum wächst doch nur die Angst vor dem Tod. Die Menschen haben ja Angst vor dem Tod wie noch nie. Die Terroristen haben genau gewusst, was sie tun. Dass man eine ganze Welt mit Milliarden Menschen terrorisieren kann, indem man nur ein Menschenleben zappeln lässt. Und alle Leute sind so furchtbar. Da bekommen ja Tausende von Menschen jeden Tag im Verkehr um. Aber dieses Warten auf das Sterben, ohne Hoffnung, und dann, was ist mein Leben? Die Menschen haben ja gar keine Zukunft. Und da gedeihen die albernen und dummen Lehren von der Seelenwanderung und dass es im Tode Ruhe gäbe und still werde und auf jeden Fall besser sei als hier. Woher wissen das denn die Menschen? Es könnte doch sein, dass die seelischen Leiden erst recht dort losgehen. So wie es die Bibel sagt, die Qual. Jesus sprach von der Qual, die man hat, wenn man nicht den Frieden mit Gott hat. Und jetzt ist schwierig, vielleicht hat eine Generation der Älteren sich noch damit befriedigen können, dass man sagte, wir haben doch was aufgebaut im Leben, wir haben was geleistet, die Trümmerfrauen, wir haben Firma wieder aufgebaut nach dem Zusammenbruch. Die Jungen beneiden ja die Alten und sagen, ihr habt ja noch was gestalten können, was kann man heute noch gestalten, wo ein junger Mensch kaum vor 34 Jahren von der Uni runterkommt. Sagt, ich bin ja schon ein alter Mann, bald Großvater und das Leben, was ist, was kann ich denn noch wirken, was kann ich denn noch schaffen? Ich kann gar nicht mehr stolz sein auf mein Leben. Das Besondere bei Abraham war ja, dass er auch nicht viel geleistet hat. Er kam nie aus seinem Campingzelt raus. Stellen Sie sich das mal vor, es ist ja ganz schön, wenn man 14 Tage im Zelt leben darf, aber Abraham kam ein Leben lang nie aus dem Zelt. hat nie eine Hütte gehabt. Er hätte ja auch gern Kinderreichtum gehabt. Gott hat ihm all das versagt. Er hat nicht mal ein Bürgerrecht und einen Pass bekommen bei den Zeitgenossen seiner Zeit. Er blieb Fremdling, Außenseiter. Es war ein ausgesprochen einflussloses Leben. Er hat nicht viel gewirkt, es war kein Amt und keine Größe. Wir müssen uns immer wieder lösen von diesem falschen Zerrbild, als ob man heute etwas produzieren muss, was Schlagzeilen macht. Ich möchte ein Leben führen, das sich lohnt. Er war im Kleinen treu. Der Mann der Sarah, der Vater des Isaac und der Mann, der Tag für Tag bereitstand, den Weisungen Gottes gehorsam zu sein. Kann man das so von uns sagen? Einer, der hörte, was Gott von ihm will, und das hat sein Leben gefüllt. Ich möchte nochmal sagen, es gibt diese ganz normalen Ämter. Unsere Familienverpflichtungen sind wichtig. Die kleinen Dienste zwischen Mensch und Mensch, wo Gott wirken kann, die gebraucht werden, dass mein Leben erfüllt wird. Leben muss sich lohnen. Wir müssen mal frei werden von den gottlosen Bildern. Auch heute ist das ja eine Frage der Rolle der Frau. Wie kann ich mein Leben bedeutsam machen? Gott gibt jedem Menschen seinen Platz. Ich habe nichts dagegen, dass Frauen doktorieren und Präsidenten werden. Aber jeder muss seine Rolle finden, die Gott ihm zugemessen hat. Ein Abraham wird geführt und er kann nur seinen Platz einnehmen, den Gott ihn gebraucht. Da gibt es im Hebräischen zwei verschiedene Worte für alt werden. Das eine heißt Yashan, das heißt abnutzen, erschlaffen, dunkel werden. Das ist das Alter der Verwesung. Und dann gibt es noch das Wort Sacken, und das wird hier gebraucht. Er war alt. Das ist das Wort für Reife, zur Erfüllung kommen. Und schon das ist schön, wie die Bibel hier einfach zwei ganz verschiedene Begriffe wählt, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich kann nicht verstehen, dass gläubige Alte in der Schwermut versinken, sondern Gott will sie gebrauchen bis zum letzten Atemzug zur Reife, zur Erfüllung der Aufgaben, die Gott in ihr Leben legt. Lassen Sie sich nicht von anderen Verpflichtungen, die Sie sich eingeredet haben, durcheinander bringen. Bleiben Sie dem Ruf Gottes treu und füllen Sie den Platz aus, so wie Abraham Gott gehorsam war und seinen Weg geht. Und auf das Letzte, drittens, Spuren bleiben. Das Erste, wir haben den Blick für die Ewigkeit verloren. Das Zweite, Leben muss sich lohnen. Und noch das Letzte, Spuren bleiben. Sie kennen sicher dieses Bild, das ich auch schon benutzt habe, mir vor vielen Jahren, als mein Patensohn noch ein kleiner Junge war und der mit dem Dreirädchen auf dem Gehweg spazieren radelte, so ein fünfjähriger Dreikäsehoch da, und da waren so Regenpfützen und da war das Trottoir so halb abgetrocknet und der fuhr immer seine Kreise und hat ganz glücklich gerufen, guck mal, ich kann Spuren machen. Wenn er durch die Pfützen fuhr und dann die Räder seines Dreirades auf dem Gehweg so schöne Spuren gemacht haben. Es ist ja ein Sehnsuchtstraum von uns allen. Ich möchte mit meinem Leben Spuren hinterlassen. Wir hoffen dann, dass unsere Nachkommen das Erberecht verwalten. Solche Nachkommen hat es noch selten gegeben. Aber wir haben immer solche Träume, dass da die Spuren bleiben oder dass die Weisungen von uns befolgt werden. Welche Kinder haben schon die Weisungen ihrer Eltern befolgt, außer ihnen? Also das ist ja immer so, wir wollen, dass die Spuren weitergehen, dass das auf die künftige Generation weitergeht. Was hat denn eigentlich Abraham für Spuren hinterlassen? Zwei weinende Söhne am Grab, das ist schön. Wenn Menschen um einen trauern, Isaac und Ismael. Ich habe in Stuttgart auch schon Menschen beerdigt, wo ich der Einzige war, der hinter dem Sarg reingelaufen ist. Es waren nicht Schuldernachbarn. Es gibt auch sehr viele Einsiedler, die man wirklich auch mit Liebe nicht erreichen kann. Schwer, wenn niemand um einen weint. Wir gucken uns das nochmal an, was da los war in dem Leben Abrahams. Welche Spuren bleiben denn? Der Segen geht weiter auf Isaac. Und das ist das Allerschönste. wenn Gott weiter handelt durch unser Leben hindurch. Und da dürfen Sie ungestimmt fordern und sagen, Herr, das ist meine Sehnsucht. Dass das, was du mir gegeben hast und was ich für dich verwalten durfte, weitergeht im Leben von anderen. Das kann man nicht machen, auch nicht mit elterlicher Autorität. Das ist ein Wunder Gottes, wenn er das schenkt, dass der Segen in den Kindern weitergeht. Oder in den Verwandten, oder in den Bekannten oder Kollegen. Und Gott wirkt das. Und Abraham wurde der Vater der Glaubenden. Für uns alle das eine Vorbild. Das ist doch das Allergrößte, wenn einer durch sein Leben wirklich Vorbild sein soll. Nicht zum Nachäffen, sondern im besten Sinn, um in seine Fußstapfen zu treten und das jetzt aufzunehmen, was er uns hinterlassen hat. Und das sagt ja dann der Hebräerbrief. Denk doch an die Wolke der Zeugen. Da waren doch Leute wie Abraham. Jetzt lauf doch mit Geduld in dem Kampf, der dir verordnet ist. Ich weiß, wie schwer es ihnen wird, seitdem sie den schweren Befund kennen, den der Arzt ihnen eröffnet hat. Ich weiß, wie schwer es ihnen wird, in ihrer Einsamkeit zu leben. Aber sie haben die Wolke von Zeugen um sich. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Es ist ein Kampf, dass ich mich nicht in dieser Welt verliere und nicht hängen bleibe, auch nicht an meinem sentimentalen, wehleidigen Herzen. Das ist eine ganz große Gefahr. Das hemmt uns am meisten im Glauben. Wir können alle schnell weinen über die Empfindsamkeiten von uns, und das ist nicht gut. Wir sollten Härte im Kampf haben, sagen, Herr, dass ich doch wie Abraham das Ziel erreiche und zu dir komme in die Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie lange es noch gekämpft werden muss, aber ich will dabei sein. Ich will das Ziel nicht verpassen. Ich will es erreichen, laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Amen.